So, heute bin ich mal als Krankenpfleger hier.
So sagten das meine Kinder früher, als sie das mal so lange merkten. Manchmal sieht Papa sonntags irgendwie anders aus. Sieht ja aus wie ein Krankenpfleger. Und so ganz falsch ist das auch nicht, weil Jesus hat auch gesagt, ich bin euer Arzt und bin zu denen gekommen, die einen Arzt brauchen. Und wenn man so ein ordentlicher Arzt ist, dann braucht man natürlich ein paar ordentliche Krankenschwestern und ein paar ordentliche Krankenpfleger, nicht wahr? Und da mit dem, der der Arzt ist, zusammenzuarbeiten. Und da sind wir auch schon voll beim Thema. Jesus möchte heilen. Jesus möchte neu machen. Er ist nicht einfach als Ergänzung auf diese Erde gekommen, als Verbesserung, als neuer König. Jesus ist als der gekommen, der es wirklich neu machen will. Der das Verlorene sammeln will, der das Tote wieder lebendig machen will, das Verirrte und sinnlos Lebende in eine Richtung zu bringen, sinnvoll und mit ihm zu leben. Eine neue Zeit zu eröffnen. Und nicht umsonst ist er, dass er ist vorne. Nicht umsonst ist es deswegen die neue Zeitrechnung. Es gibt einen vor Christus und einen nach Christus, weil er eine neue Zeit begonnen hat. Und das ist das Neue Testament. Schon im Alten Testament zeigt sich die Treue Gottes, zeigt sich die Liebe Gottes und zeigt sich die Vergebung. Es sind nur ein paar Kapitel, da passiert schon Schreckliches in der Menschheitsgeschichte. Es passiert ein Brudermord. Und ganz früh, man muss nur ein paar Kapitel in der Bibel lesen, merkt man, es ist ein Gott von Vergebung. Ich will es nochmal sagen, dass Gott ein Gott der Vergebung ist, beginnt nicht im Neuen Testament. Es ist nicht die Botschaft des Neuen Testamentes. Dort zelebriert Gott das und faltet es aus. Und es ist gewaltig, wie Jesus das dann nochmal vergrößert und ausleben lässt. Aber dass der Gott der Gnade, der Barmherzigkeit ist, der Vergebung, passiert schon in den ersten Kapiteln der Bibel. Bei einem Mörder, bei einem Totschläger. Mose geht es weiter. David braucht auch genau dieselbe Vergebung. Und auch Paulus war ein Mörder, bevor Jesus ihm erschienen ist. Damals heißt es, verfolgt er die Gemeinde mit Drohen und Morden. Gott ist ein barmherziger Gott, ein Gott der Vergebung. Halleluja. Und diese Vergebung, und das ist größer, denn er gibt die neue Schöpfung und er gibt den neuen Menschen, der anders leben kann, in einem anderen Reich. Neues Testament, neuer Bund. Wow, und das feiern wir heute. Mit Jesus Christus zusammen, aber auch mit euch beiden zusammen, Anke und Dagmar, der große Tag ist da. Halleluja. Und es war mir eine Ehre, mit euch diesen Weg hier zur Taufe zu gehen. Es ist immer wieder so ein Vorrecht. Die meisten unter euch werden sagen, es ist so wundervoll, wenn man ein Taufzeugnis hören darf. Und kann ich nur unterstreichen. Und ich habe so das Vorrecht, immer so die Extended Edition vorher zu hören, so als Uncut, so vorher mit den Täuflingen zu sprechen und das wirklich nochmal in größerem Umfang zu hören. Das ist wirklich wunderbar, wie Gott in das Leben von Menschen kommt. Er ist nicht einfach irgendwie da oben, wir da unten und irgendwie ist ja auch besser und mal gibt er auch einen Segen, sondern ist der Gott, der lebt, der in unser Leben kommt, der zu uns spricht, der Leben bewegt und der Leben verändert. Und das durften wir auch in euren Zeugnissen so hören. Wie Gott hineingekommen ist, wird das so gern aufgreifen, aber die Predigt soll dann doch keine anderthalb Stunden dauern. Genau, aber es war wirklich toll, eure Zeugnisse zu hören und vor allen Dingen, was Gott da getan hat in eurem Leben. Wow, wirklich wunderbar, wunderbar. Und natürlich habe ich jetzt für die Predigt auch nach einem Text gesucht und immer wieder ist es so, wenn ich mit Menschen den Weg zur Taufe gehe, dass es so gewisse Motive gibt, die sich so rauskristallisieren. Etwas, was besonders wird, was markant ist, jetzt gerade bei dem Täufling oder der Gruppe der Täuflinge. Und manchmal ist es auch ein Ding, dann in der Bibel einen Text zu finden, der genau das aufgreift. Mal schauen, ob mir das gelungen ist. Wenn es nicht gelungen ist, ist es auch nicht wichtig, weil es ist die Heilige Schrift, die ist immer gut gepredigt zu werden, soll sie auch, genau. Liebe Technik, gebt uns doch mal den Text und ich lese die Geschichte des Kämmerers aus Äthiopien. Das ist eine besondere Taufgeschichte, die wir im Neuen Testament haben. Und das sind jetzt ein paar Verse, so 13 an der Zahl, und ich lese die mal vor. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Ihr Schatzmeister war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Und in seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann denn seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Eine der wunderbaren Taufgeschichten im Neuen Testament. Ja, ich erzähle die Geschichte nochmal kurz so in eigenen Worten. Wir haben also die Situation, jemand geht nach Jerusalem, um dort anzubeten, ist auf dem Heimweg, hat sich ein Souvenir mitgebracht. Ich meine, Tourismus war auch für die Reichen damals manchmal schon ein bestimmtes Thema. So eine Jesaja-Rolle ist ja nicht schlecht, kann man gut mit Israel verbinden, liest man eine Runde. Und Philippus, ne, Philippus-Tours ist echt praktisch, ist man schnell unterwegs, er wird gar versetzt, hört das und sie kommen ein bisschen ins Gespräch. Naja, und worüber soll man anderes reden als über Jesus? Zack, redet man nochmal eine Runde über Jesus, das Evangelium. Und wir haben die erste Spontantaufe scheinbar im Neuen Testament. Lass ich mich doch taufen. Und dann muss man fröhlich sein. So kann man diese Geschichte vielleicht schnell lesen. Aber genauerem Hinschauen ist es wirklich ein bisschen anders und alles andere als eine Spontantaufe. Ich fange mal an der Stelle an, dass dieser Mann scheinbar erstmal Hebräisch gekonnt hat. Er hat Hebräisch gekonnt, denn der Philippus wird ja versetzt, ne, und geht dann auch diese Straße lang, wo auch der Kämmerer unterwegs ist mit seinem Wagen. Der sitzt auf seinem Wagen und er liest das laut. Er liest das laut und deswegen merkt man schon, er muss Hebräisch gekonnt haben, sonst kannst du Hebräisch nicht lesen. Ich habe ja Hebräisch auch ein Stück lernen müssen. Du fängst dann mit den Buchstaben an. Weil hier im Griechisch hat man es wirklich deutlich einfacher, leichter. Und okay, also er muss Hebräisch in Sprache gelernt haben, in Schrift gelernt haben, so kann er also den Propheten Jesaja, die Schriftrolle, lesen. Warum macht er das laut? Wahrscheinlich wird er das in einer Synagoge erlebt haben, dass Bibeltext laut vorgelesen wird. Und okay, so fromm, so macht man das wohl so, dass man das laut vorliest und dann ist es vielleicht irgendwie geistlich, irgendwie richtig oder so und guckt und liest das. Aber irgendwie, man merkt das ja manchmal schon, wenn jemand etwas liest, versteht derjenige auch, was der liest und wie es auch ist. Philippus war natürlich auch mit dem Heiligen Geist wirklich gut unterwegs und fragt dann: Mensch, verstehst du das eigentlich? Und dann merkt man, okay, den Inhalt selber versteht er nicht, die Sprache sehr wohl. Es ist auch gar nicht ganz normal und beliebig, dass der diese Schriftrolle hat, weil die Schriftrolle, diese Schriftrolle war natürlich heiliges Gut. Das heißt, ein bisschen die Frage, wie ist er da eigentlich rangekommen? Weil natürlich war das kein Souvenir. Es muss einen besonderen Prozess gegeben haben, dass er das überhaupt erwerben konnte. Dass er vielleicht von irgendwelchen Priestern das Vertrauen wirklich erworben hat, dass er das wirklich dann kaufen konnte oder wie auch immer. Es war auch ein Wert, so eine Schriftrolle. Also auch schon ungewöhnlich, dass er solch eine Schriftrolle hat. Ja, und dann hört er das Evangelium, Jesaja erzählt von Jesus Christus, die wundervollen Prophezeiungen. Das Buch Jesaja ist voll davon, von Prophezeiungen auf Jesus Christus. Und dann spricht dort von dem Lamm, das geschlachtet wird, dessen Leben von der Erde genommen wird. Und das ist der Absprung, dass Philippus ihm das Evangelium von Jesus Christus dann predigt. Und dann, Mensch, da ist doch ein Wasser, dann kann ich mich doch taufen lassen. Das sieht ja schon ziemlich spontan aus. Aber ich will mal an den Anfang der Geschichte gehen und bitte mal die Technik, nochmal die erste Folie nochmal ranzuwerfen. Und wir wollen die ersten Verse, wollen wir nochmal lesen. Ja, also den 26 überspringen wir mal. Ja? Oder nein, das springen wir nicht. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Ja, kennt ja so ein bisschen das Gelände vor Ort, also so ein bisschen steinwüstenmäßig, öde und so, okay. Und dann, und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Ihr Schatzmeister war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Da halten wir mal an. Es ist also ein hohes Tier, könnte man sagen. Und was treibt ihn nach Jerusalem? Nicht Geschäfte, um anzubeten. Und das ist so mit das wichtigste Wort neben Jesus in diesen Versen, die wir uns hier gerade anschauen. Ein Mensch macht sich auf diese Reise, um anzubeten. Anzubeten kannst du nicht aus einer Idee heraus, aus einem guten Vorsatz heraus. Um Gott anzubeten, muss etwas in deinem Herzen passiert sein. Und in der Regel ist das auch kein Moment. Dass jemand ein Herz hat, was Gott sucht anzubeten, hat in der Regel eine Geschichte. Weil kein Mensch ist ja von Anfang an gerettet. Kein Mensch kennt Gott von Anfang an. Kein Mensch liebt Gott von Anfang an. Jeder Mensch muss das finden, das muss sich aufbauen. Ein Mensch, der ein Herz bekommen hat, wo ein Herz gewachsen ist, das Gott anbeten will, da sind viele Dinge passiert. Reden Gottes, Offenbarung Gottes, unbedingt Umkehr, Buße braucht jeder Mensch. Und gerade was auf Buße die Antwort Gottes ist, Gnade, Vergebung, gerade das führt einen Menschen dazu, Gott anzubeten. In den Psalmen heißt es an einer Stelle, da ist die Vergebung von Gott, vom Herrn, dass man dich fürchtet. Das ist der ursprüngliche, der eigentliche Quell von Gottesfurcht, dass man Gottes Gnade erlebt. Seine Herrlichkeit ist auch wunderbar, kann natürlich auch zu Gottesfurcht führen, logisch seine Werke anzugucken, ja, aber der Kern, wo Gottesfurcht entsteht, ist, seine Gnade zu erleben. Ich kann das aus meinem eigenen Leben sagen, dass es der Wahnsinn ist, wie Gott mit unserer Schuld umgehen kann, wie er vergeben kann, dass er gnädig sein kann. Und so entsteht ein Herz, was anbeten kann, was sich auf Gott ausrichtet. Und das ist bei diesem Mann aus Äthiopien passiert. Sehr wohl aus Äthiopien. Es ist ja nicht ein Israelit, der kommt nicht aus Jerusalem. Auch eine Sache. Auch im Alten Testament begegnen uns vereinzelt Personen, die aus anderen Völkern stammen und trotzdem Gott die Ehre geben. Im Neuen Testament ist es der Hauptmann Cornelius zum Beispiel, dass Menschen Gott finden, Gott lieben, Gott ehren und gar nicht in Israel sind. Ja, da ist also der Mann der Anbetung, der in Jerusalem anbeten will. Wo kommt er eigentlich her? Ich habe hier mal eine kleine Skizze gemacht. Man erkennt eine Banane. Nein. Es ist der freie Umriss von dem Kontinent Afrika. Ja. Und das einfach mal so ein bisschen zu illustrieren. Wollen wir mal schauen, wo kommt der eigentlich her? Weil wahrscheinlich weißt du nicht, wo der Königshof der Kandake war. Und das will ich gerade mal illustrieren. Wo Jerusalem ist, das ist vielleicht nicht so schwer, das ist hier oben. Ne? Wir haben ja dann hier Nordafrika und hier ist dann das Mittelmeer. Hier unten diese kleine Beule, ne? Das ist Madagaskar, nicht wahr? So, wir sind also hier, Israel, so irgendwo, Jerusalem ist. Hier irgendwo in dieser Ecke wird wo Kairo sein und nun heißt es ja Äthiopien. Aber man muss natürlich bei solchen Bezeichnungen mal aufpassen, was waren damals die Ländergrenzen. Das, was damals mit Äthiopien bezeichnet wurde, entspricht nicht den heutigen Grenzen des Staates Äthiopien. So. Dann habe ich mal nachgeschaut. Der Begriff Äthiopien wurde zu dieser Zeit, wir sind ja jetzt hier ungefähr vor 2000, für den gesamten Bereich von Nordafrika verwendet. Ja? Das sind so, also so als Äthiopien mehr so im Sinne von Nordafrika, Schwarzafrika, sonst wie in diese Richtung zu verwenden. Deswegen ist es sehr hilfreich, dass hier noch steht, dass er am Hof der Kandake war, der Königin von Äthiopien. Und das hilft weiter, denn das war die Königin von Nubien. Und Nubien, vielleicht schon mal gehört, ist südlich von Ägypten und das ist im heutigen Nordsudan. Und so 400 Kilometer nördlich von Khartoum, nun hast du es wahrscheinlich gerade nicht parat, wo Khartoum ist, geht mir genauso, aber ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. So, es ist ungefähr hier. So, nun muss man natürlich gucken, dass dieser Kontinent nicht ganz klein ist. Ne? Und von dort nach dort, das sind schon ein paar Kilometer. Das sind ungefähr 2300 Kilometer. Nun kann man sich sagen, na gut, aber wenn man jetzt kein Flugzeug hat, wenn man kein Auto hat, was macht man denn dann? Du musst also 2300 Kilometer in antiker Zeit reisen. Wie machst du das? Wir sehen, dass der einen Wagen hatte. Ne? So, jetzt wollen wir mal schauen, mal kurz, um uns das jetzt so zu verdeutlichen, was hier eigentlich steht. Also wir haben 2300 Kilometer und wir haben so einen Wagen. So einen Wagen, vielleicht gab es noch ein paar Powerpferde, aber wahrscheinlich eher einen Ochsen. Und wenn man jetzt mal denkt, so ein Wagen schafft 20 Kilometer am Tag. Bei ihm vielleicht auch, dass man so ein bisschen gucken muss, dass das Viech ein paar Tage später auch noch weiterlaufen kann. Ne? Das edle Tier. Ja, jetzt, ja, das ist, muss man ja gucken, der muss ja mal Tag für Tag, muss der ja nun wirklich auch ran. Und nehmen wir an, der schafft 20 Kilometer am Tag. Und wenn ich das jetzt mal ausreche, ja, so, geteilt 20, was kommt da raus? 115. Das heißt, dass wenn die am Tag 20 Kilometer schaffen, dann sind das 115 Tage. Das sind knapp 4 Monate. Alter, weiter. Aber nun gehe ich mal davon aus, dass es sich um sehr sportliche Ochsen gehandelt hat. Ja? Also wirklich Ochsen, die echt was drauf haben. Ja, also die sind also wirklich besser. Und es sind natürlich, ist natürlich auch ein schlauer Mann gewesen, davon darf man ausgehen, weil so praktisch so ein Minister, ne, kennen wir ja heute ja auch so, Finanzminister und solche, so ein Job gab es damals logischerweise auch. So, deswegen würde ich sagen, die schaffen 40 Kilometer am Tag. Also sportliche Ochsen plus Schlauheit, nämlich den Nil als Wasserweg noch zu benutzen, denn hier, ich blätter das jetzt mal nicht um, gibt es ja noch den Nil, so, deswegen, dass die so im Schnitt 40 Kilometer schaffen. So, nun ist die Frage, was daraus kommt, sind so 50, sind so ungefähr, machen wir mal so 55, ja? Sind ungefähr 55 Tage. Sagen wir mal 2 Monate. Das heißt, selbst wenn die richtig Gas geben, sind die 2 Monate unterwegs eine Strecke. Eine Strecke. Muss man mal gucken, wie sicher ist das Ganze. Ja, so muss er sich vielleicht nochmal ein paar Leute mitgenommen haben, weil wahrscheinlich sah er jetzt auch nicht aus wie der letzte Bettler, dass man auch so Sicherheit, Überfall und so, das war also ein ganz schönes Unternehmen. 2 Monate auf dem Weg, um in Jerusalem anzubeten. Was war das für ein Mann? Was war das für ein Mann? Ein Mann mit Sehnsucht. Der hat von Gott schon richtig was erfahren, der hat schon richtig was erlebt. Aber er wollte mehr. Deswegen hat er diesen Weg auf sich genommen. Der wird auch was zu tun gehabt haben. Weil wenn man so ein Minister ist, am Königshof angestellt, können wir vorstellen, dass der auch wusste, was er so am Tag so machen kann. Muss sich auch gesagt haben, du Königin, wie auch immer, ich muss da mal kurz weg. Bin in einem halben Jahr wieder da. Warum? Weil es ihm das wert war. Weil der Herr es ihm wert war. Diese Sehnsucht, ihn zu finden. Und das habe ich in euren beiden Geschichten auch gehört, diese Sehnsucht nach Jesus. Du hast es schon früher erkannt und hast mit der Sehnsucht gelebt. Und aus deinem Zeugnis hat man gehört, dein Herz hat es irgendwo gesucht und irgendwann dann, er ist die Antwort auf meine Sehnsucht. Und welch eine Freude und Lob ist in dein Herz gekommen und hat so viel verändert und diese Traurigkeit, die dich so lange begleitet hat, weggewischt. Er ist die Antwort. Und dann gibt Gott ihm dieses gewaltige Geschenk und schenkt ihn ihm Philippus. Und ich will noch mal ganz kurz diese Szenerie zeigen, so dieses Bühnenbild möchte ich sagen. guckt euch das nochmal an. Also der Kämmerer, so ein hoher, reicher Mann, möchte ich sagen, er ist auch ein Mächtiger, das heißt, er hatte nicht nur einen krassen Job, sondern hatte auch massiv Einfluss. Zweite Mal Größe. Dann nahe bei der Königin dort, da von Nubien da an dem Hof, Schatzmeister. Größe und Herrlichkeit haben sein Leben bestimmt. Was hatte der nicht alles schon? Was hatte der nicht alles schon? Und es bestimmt sein Leben nicht, sondern er macht sich trotzdem auf. Diesen Gott will ich anbeten. Und damals war das eben noch so ein bisschen anders. Ich meine, da wird er natürlich viel von den Juden gehört haben, sich auch anderes aus Israel an Büchern, an Sachen besorgt haben. Und dann ist natürlich immer so, okay, in Jerusalem betet man an. Heute wissen wir, dass man dafür nicht nach Jerusalem gehen muss, sondern dass man das jetzt und hier an jedem Ort tun darf. Aber er eben merkt, was hat dieser Mann für Werte? Und man merkt, wie sehr dieser Mann geformt ist schon. Als der Philippus ihm begegnet, ist es nicht, ja, gut, dann kann ich hier mal taufen lassen, sondern er hört dann dem Philippus, das ist es. Wow, und das kommt von Jesus noch, die Taufe. Und Philippus predigt ihm das Evangelium. Was wird ihm Philippus da gesagt haben? Weil, wenn er sich so auskannte, ein Herz von Anbetung hatte, dann kann es Vergebung nicht gewesen sein. Vergebung kann nicht die Botschaft gewesen sein. Ich hoffe, das macht doch irgendwie Sinn. Und wenn du ein bisschen Feeling hast für Anbetung, dann kannst du das, glaube ich, auch verstehen. Was hat er ihm gesagt? Was ist denn das Evangelium eigentlich? Was ist das Neue? Wenn Gott im Alten Testament schon der Barmherzige, der Treue, der Vergebene ist, der eine neue Chance gibt, wirklich, da ist alles im Eimer. Was hat David nicht angerichtet mit diesem Mord an Uria? Nebukadnezar, ein gewaltiger König, Gott demütigt ihn, übrigens auch nicht aus dem Volk Israel, und setzt ihn wieder hoch und. Und im Neuen Testament kommt die Botschaft des Königs. Und wenn davon gesprochen wird, dass das Evangelium gepredigt wird und die Taufe das dann aufnimmt, wird von dem Reich gesprochen. Jesus richtet ein neues Reich auf. Er ist schon immer der König. Ja? Jesus musste nicht König werden, aber er hat ein Reich aufgerichtet hier auf Erden, dass er unser König hier auf Erden werden kann. Dass hier etwas anderes ist. Und das Perfekte ist, dass er in unseren Herzen als König praktisch thronen kann und deswegen in dieses Reich regieren kann, ohne dass es in Blutvergießen sich mit anderen Reichen auf dieser Erde einigen muss. Sein sanftmütiges Reich. In diesem Reich, es muss aber neu sein. Ja, deswegen ist in der Taufe immer der Tod auch dabei. Nicht, jetzt haben wir es abgewaschen, die Taufe wäscht nichts ab. Ja, manchmal höre ich das, ne, dass die Taufe uns von den Sünden reinwaschen würde. Das Blut Jesu hat uns von den Sünden reingewaschen. Am Kreuz hat er dafür bezahlt. Die Taufe, das Wasser, ist ein Wassergrab. Die Taufe ist ein Grab. Dort wird gestorben, das alte Leben hinter sich zu lassen. Eine Frage, die Gott dann jedem Menschen auch stellt, willst du das? Deswegen ist es auch ein bisschen gar nicht blöd, wenn im Baptismus der Gedanke der Mündigkeit ist. Taufe braucht Mündigkeit. Weil wie kann ein Mensch sagen, okay, ich bin bereit, das Alte loszulassen, wenn man noch gar nichts Altes gehabt hat? Stichwort Kindertaufe. Wie kann man das machen? Wie kann man auch so eine gewaltige Entscheidung treffen? Die kann man nur für sich selber treffen. Ich lasse das Alte los. Ich bin bereit zu sterben und vertraue dir, Jesus, für das neue Leben. Und das will er geben. Und das ist nicht einfach nur ein Wort und eine Floskel, neues Leben. Weil das kann alles Mögliche sein. Manch einer ist verliebt, wow, ein neues Leben. Also neues Leben gibt es in verschiedener Weise auch anders. Was hier mit neuem Leben gemeint ist, eine andere Qualität. In der Bibel wird gesprochen vom alten und vom neuen Menschen. Jesus hat am Kreuz einen neuen Menschen auch erkauft. Und dann reden wir über Erlösung. Kann man ja mal denken, es gibt Vergebung, es gibt Erlösung, das ist eine Sache, gleiche, verschiedene Worte. Erlösung heißt, dass es ja auch den Sünden gestorben, eine Tür von Dingen wirklich frei zu werden, ein anderer Mensch zu werden. Beginn, diesem Römerbrief heißt, der neuen Schöpfung, der neue Mensch. Und dieser neue Mensch kann anders Tempel des Heiligen Geistes sein. Damals musste man nach Jerusalem zum Tempel. War damals auch noch so, auch zur Zeit des Kämmerers. Jetzt soll, hat Jesus es erkauft, dass du, Timer, jetzt hat Jesus es erkauft, dass du Tempel sein kannst, dass er in dir wohnt, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Und was passiert im Tempel? Gegenwart Gottes, Anbetung, wow, in dir. Das ist neuer Bund. Und das ist Taufe, das anzunehmen. Jesus, ich trete in dieses Werk von dir ein, in diesen neuen Bund, will das erfahren. Deswegen werden wir auch, wenn die Taufhandlung passiert ist, ist praktisch die erste Hälfte. Dann kommt die zweite Hälfte, dass wir nachher ganz bewusst beten. Nicht einfach, weil es immer gut ist zu beten und Menschen zu segnen, auch, lasst uns das immer reichlich tun, sondern weil wir beten wollen, dass der Heilige Geist dann Anke und Dagmar ganz besonders erfüllt. Diesen Tempel, Tempel des Heiligen Geistes, nicht meine Idee, ja, steht so geschrieben im Wort Gottes, das zu euch zu erfüllen. Wow, welch ein Werk hat er getan. Wir loben immer das Kreuz, zu Recht. Aber lasst uns vielmehr noch schauen, genauso auch die Auferstehung zu loben. Das ist wirklich wichtig, so wichtig. Die Auferstehung ist nämlich die geöffnete Tür in dieses andere Reich, diese neue Schöpfung, das neue Leben, wo er in einer anderen Gegenwart ist, mit seinen Gaben ist und so weiter und so weiter. Wäre jetzt noch viel zu sagen. Halleluja. Ich bitte den Chor, sich schon mal langsam warm zu laufen. Genau. Ja, seid eingeladen, jetzt praktisch damit jetzt auch ganz praktisch zu werden. Seid innerlich dabei. Wir hören jetzt so ein Lied, Take Me to the Water. Das war das auch ein Wunschlied. Wir haben gerade ein Wunschlied vor der Predigt gehört und jetzt hören wir ein Wunschlied nach der Predigt. Und ja, die Predigt ist also umrahmt von ja, Lobpreis und Halleluja. Ja. Jesus ist gut, wir feiern heute Taufe. Amen. So. Seid ihr aufgeregt? So. Jetzt sind wir also tatsächlich hier am Becken angekommen und mal gucken, wie warm es ist. Geht, geht. Ja, man kann auch Überraschungen erleben. Ich habe auch schon im Allgäu in einem Bergsee gestanden, das war was ganz anderes. So, ja, liebe Dagmar Poppen, so rufe ich dich zur Taufe. Taufbegleitung ist die Andrea und sie wird den Taufvers lesen von der Dagmar.
Liebe Dagmar, dein Taufspruch steht in der Bibel, Übersetzung Luther, im Epheserbrief 6, 16 und 17. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist.
Erlöser bekennen kannst, ob du allen Werken der Finsternis absagst und ihm dein Leben lang von Herzen nachfolgen möchtest. So antworte mit Ja.
Ja.
So taufe ich dich aufgrund deines Glaubens und Bekenntnisses im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Anke Sagemann, so rufe ich auch dich zur Taufe. Taufbegleiterin ist die Ingrid und auch sie wird den Taufvers von der Anke lesen.
Liebe Anke, dein Taufvers steht in Psalm 118, Vers 1. Halleluja! Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeit bestehen. Und weil du das Englische so liebst, auch jetzt nochmal auf Englisch. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever.
Liebe Anke, so frage ich auch dich hier im Taufbecken. Kannst du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter bekennen? Sagst du ein Werk der Finsternis ab? Willst du dein Leben lang ihm vom Herzen nachfolgen? So antworte mit Ja.
Ja.
So taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes aufgrund deines Glaubens und Bekenntnisses. So, gut, dann startet ihr schon mal im Lobpreis. Wir kommen alsbald möglich dazu.